Danke, Maria. Danke an die Zeugnisse. Auch ich möchte euch von ganzem Herzen Gottes Segen wünschen. Auch gerade für dieses Jahr 2020. Wir haben genullt, habe ich gehört, heute Morgen. Und ich habe das Wort, was wir als Losung für die Gemeinde haben, auch mitgebracht. Aus dem Markus-Evangelium, dem 9. Kapitel und dort den Vers 24. Und jetzt mache ich mal einen kleinen Test. Habt ihr eure Bibeln dabei? Dann nutzt die Zeit und schlagt doch bitte mal auf. Ich beginne erstmal mit dem Vers, den wir auch heute schon gehört haben, und mache dann nochmal einen Rücksprung und möchte die ganze Geschichte lesen. Markus 9, Vers 24. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und jetzt fange ich mal beim Vers 14 an und ich denke, es ist immer gesund. Das möchte ich euch auch in dieser Form sagen. Es ist immer gesund, auch das, was man liest, im Kontext des ganzen Wortes Gottes zu betrachten und nicht nur so einzeln isoliert Dinge herauszupicken. Deswegen mal die ganze Geschichte ist überschrieben mit die Heilung eines besessenen Knaben. Und als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. Und sogleich kam alles Volk, als es ihn sah, in großer Erregung hergelaufen und begrüßte ihn. Und er fragte sie: Was verhandelt ihr da? Und da antwortete ihm einer aus der Menge: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er hat einen stummen Geist. Und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden und er schäumt. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben. Aber sie vermochten es nicht. Er aber antwortete ihnen: Du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte ihn zugleich hin und her. Und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. Da fragte er seinen Vater: Wie lange hat er das schon? Und er sagte: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten. Jedoch, wenn du etwas vermagst, so hilf uns und habe Mitleid mit uns. Jesus aber sagte ihm: Was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und jetzt nochmal der Vers 24. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, schrie er den unreinen Geist an und sagte zu ihm: Stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahre aus und fahre nie wieder in ihn hinein. Soweit der Abschnitt, es kann noch weitergelesen werden, das erspare ich heute mal mir. Im Übrigen werdet, wenn ihr aufmerksam seid, vielleicht in eurer Bibel das vermerkt ist, ihr auf die Suche gehen können. Die gleiche Geschichte findet ihr aus der Perspektive des Matthäus-Evangeliums und auch des Lukas-Evangeliums in gleicher Weise beschrieben. Und immer wenn ich auch gerade im Kontext eines Wortes Gottes mal unterwegs bin und mich auch orientiere und finde, das ist in verschiedenen Evangelien geschrieben, dann macht das bei mir so ein klein wenig Klick und ich glaube, es ist gut und es ist hilfreich, sich diese Sache mal vor Augen zu führen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn wir darüber mal nachdenken, Glaube gegen Unglaube, das ist doch irgendwie so ein Widerspruch, oder? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was soll das? Das klingt doch total widersprüchig. Um diese Aussage zu verstehen, ist es hilfreich, dass wir uns diese Geschichte, das haben wir gerade getan, und die Begebenheit mal vor Augen halten. Im Übrigen, vielleicht sitzt der eine oder andere hier, der grundsätzlich vielleicht sagt, das, was in der Bibel steht, ist das überhaupt die Wahrheit? Ich habe über den Alpha-Kurs gelernt, über eine wunderbare Hilfestellung. Ja, selbst Historiker machen da keine Abstriche. Das, was in Gottes Wort zu finden ist, ist glaubwürdig. Es ist glaubwürdig, weil es verschiedenste Quellen gibt, die das bestätigen. Und wenn wir diese Geschichte lesen, ich weiß nicht, was ihr gerade gedacht habt, ich weiß nicht, was du gerade gedacht hast, was soll diese Geschichte dir sagen? Ich glaube, insbesondere in unserer heutigen, auch in der westlichen Welt, wirkt die Geschichte so ein bisschen verstörend, oder? Was ist da passiert? Wenn ich mit dem Wienert unterwegs mal erzähle, und er kommt aus Sri Lanka zurück, der sagt, das ist dort anders. Dort sind solche Situationen bekannt. Dort gibt es sichtbar Menschen, die besessen sind. Das ist hier vielleicht bei uns nicht so vor Augen. Aber ich möchte trotzdem mit der Geschichte uns nochmal auch in Verbindung bringen. Sie handelt von einem Mann, der hatte einen Sohn. Wenn wir genau lesen, das macht die Bibel nicht immer, aber der Name dieses Mannes und auch der Name dieses Sohnes, der wird nicht erwähnt in der Bibel. Wir wissen nicht, wie er heißt. Vielleicht begegnen wir mal einst im Himmel und dann erzählt er uns, ich war dieser Mann in dieser Geschichte. Oder der Sohn, der sagt, ich war dieser Sohn in der Geschichte. Wir wissen nicht, wie dieser Mann heißt. Wir wissen auch nicht, wie alt er war. Auch nicht, wie alt sein Sohn war. Das berichtet die Bibel nicht. Und auch die Perspektive, die wir dort lesen. Wie gesagt, wir kennen nicht seinen Namen. Wir kennen am Ende, auch wenn wir lesen, nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben dieses Mannes. Und dieser Mann berichtet in diesem Ausschnitt, und er sagt, ich habe einen Sohn. Und wenn ich mir diesen Sohn betrachte, dann stelle ich fest, irgendetwas stimmt mit dem nicht. Warum, das konnte er auch nicht erklären. Er hatte keine Erklärung, warum es so war. Und er berichtet am Ende, auch als Jesus ihn fragte, seit wann? Und er sagt, ich habe keine Ahnung, seit Kindesbein an. Und er berichtet, dieser Sohn hatte einen stummen Geist und der packte diesen Sohn von Zeit zu Zeit. Er riss ihn zu Boden, er riss ihn öfter ins Feuer und öfter ins Wasser. Als ob in diesem Moment so ein Kampf in diesem Jungen ausbricht und etwas anderes die Kontrolle über ihn nimmt. Ein totaler Kontrollverlust war zu beobachten. Vielleicht von der Schilderung könnte man meinen, das ist so ein starker epileptischer Anfall, der diesen Jungen so zack zuckte. Ich habe das selbst mal beobachtet, ein epileptischer Anfall, wo jemand nicht mehr imstande war, die Kontrolle über seine Bewegung zu haben. Er stürzte zu Boden, schlug mit dem Kopf auf. Es war ein epileptischer Anfall. Aber hier in der Bibel ist es kein epileptischer Anfall. Es ist lediglich von der Szenarie vergleichbar, sondern die Bibel beschreibt, es ist ein stummer Geist, der in diesem Jungen war. Versuchen wir uns doch mal in die Situation des Vaters zu versetzen, ihr, die ihr Väter seid. Und ihr Mütter, ihr könnt das in gleicher Weise machen. Ich kann mir vorstellen, als Vater lebt man in einer ständigen Angst und Anspannung. Wann kommt der nächste Moment, wo mit meinem Sohn was passiert, was ihn das Leben kosten könnte? Ich glaube, auch das ist gut nachvollziehbar, wer so einen Sohn hat als Vater, der wird auch in einer starken sozialen Isolation leben. Wer möchte denn mit diesem Vater, mit dieser Familie Gemeinschaft haben? Das ist doch nicht natürlich. Ich glaube darüber hinaus, dass auch dieser Mann auch unter einer ganz starken religiösen Stigmatisierung leidete. Das ist die Geschichte eines Mannes, der verzweifelt war. Und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass er diesen permanenten Gedanken in sich trug, wer kann mir helfen? Wer kann meinen Sohn heilen? Und ihr und ich, der ich Vater bin, und ihr, die ihr Kinder habt, ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Das ist der Albtraum schlechthin für jemanden. Es ist anzunehmen, dass aber auch in all der Zeit der Vergangenheit, aufgrund der vielen Erfahrungen, er an einem Punkt gekommen ist, wo seine Hoffnung auf Hilfe immer weiter schwand. Sie war immer kleiner geworden. Ich glaube, es gab eine ganze Menge an Helfern zu der damaligen Zeit. Wage mal aber auch zu behaupten, deren Hilfe darin bestand, ihm zu erklären, warum das alles so ist. Schriftgelehrten lasen wir, die diskutierten untereinander. Heute nennt man das vielleicht Ursachenanalyse. An manchen Stellen ist das sicherlich sehr richtig und auch sehr gut. Und ich glaube, das stimmt auch. In unserem Leben haben viele Dinge auch eine klare Ursache. Wenn du manche Probleme hast, dann gibt es häufig eben halt auch die Kausalität. Das hat doch mit unserem Leben zu tun, mit den Entscheidungen, die wir treffen. Das ist so. Auf der anderen Seite, wenn ich mal die Bibel lese und ich sage, wenn es Gott wichtig gewesen wäre, an dieser Stelle die Ursache auch dort in den Mittelpunkt zu stellen, dann würde ich in einem der drei Evangelien davon lesen. Aber an der Stelle kann ich in der Bibel nichts lesen. Es wird nichts über die Ursache dieser Situation und dieser Besessenheit des Jungen dort berichtet. Offenbar ist es Gott auch an der Stelle nicht wichtig gewesen, zumindest an dieser Stelle nicht. Habe an der Stelle ein bisschen nachdenken müssen und sagen, wenn jemand in einer großen Not zu uns kommt, sei es zu uns als Ältesten, sei es jemand zu dir, der sich mit einer Not dir anvertraut, dann soll uns bitte mehr einfallen als die Frage, warum. Das kann uns auch wirklich eine Hilfe sein, weil diese Frage nach dem Warum führt doch nur in eine Spirale der Anklage an den, der die Not hat. Und dahinter ist doch die Frage vielleicht verdeckt. Denk doch mal selber nach. Muss ich dir jetzt sagen, wo der Grund liegt? Schau doch mal in deine Vergangenheit. So könnte es vielleicht einfach sein. Ich glaube, jemand in einer Not, jemand in einer tiefen Verletzung, in einer Phase seines Lebens, wo er nicht weiterkommt, der braucht nicht Menschen, die ihn belehren über das, was in seinem Leben falsch läuft. Und er braucht Menschen, die bereit sind, Mitmenschen zu sein. Und diese Pharisäer, die dort diskutierten, die haben diesem Mann nicht geholfen. Und ich musste da auch vielleicht mal an unser eigenes Leben denken, auch unsere eigene Nase packen. Wenn jemand in einer wirklich tiefen Not zu uns kommt, auch in diese Gemeinde kommt, lass uns bitte nicht die Warum-Frage an die erste Stelle stellen, sondern an dieser Stelle einfach auch die Not sehen. Eine Erfahrung, die dieser Mann gemacht hat, ist, er kam zu den Jüngern. Und selbst bei den Jüngern, und das vergleiche ich mal mit uns, selbst bei den Jüngern machte er die Erfahrung, sie konnten ihm nicht helfen. Er machte die Erfahrung, wenn ich das mal so ein bisschen plastisch darstelle, die Jünger hatten nicht die notwendige Kraft. Die Kräfteverhältnisse auf der Seite der Jünger waren nicht ausreichend, um diesem Sohn zu heilen. Sie hatten nicht die Vollmacht. Weiter noch, sie hatten nicht die Erkenntnis gehabt und so weiter. Im Ergebnis hieß es, keiner kann helfen. Vielleicht so wie Erfan das gerade beschrieben hat. Keiner kann helfen, heißt das Ergebnis. Das war die Situation dieses Mannes. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Ich weiß nicht, wie stark diese Flamme in diesem Mann noch am Brennen war. Keine Ahnung, wie viel Hoffnung auch in diesem Herzen war. Bevor ich jetzt weiter in der Geschichte gehe, mal die Frage an dich, auch an uns. Vielleicht kennst du auch in deinem eigenen Leben Situationen, wo du inwendig merkst, ich bin absolut an meiner Grenze. Ich habe keine Hoffnung mehr oder die Hoffnung ist so klein. Ich habe schon so viel gemacht, schon so viel gegoogelt, schon so viel mit mir beten lassen. Vielleicht bist du inwendig verzweifelt an dieser Stelle. Es kann sein. Aber am Ende, und das ist jetzt die Hoffnung, die kommt, am Ende kam dieser Mann zu Jesus. Den Weg zu ihm hat er gefunden. Jetzt sollte man meinen, als dieser Mann vor Jesus steht, dass alles paletti war. Alles löst sich auf, weit gefehlt. Wenn wir das mal genau lesen. Der Junge stand vor ihm, vor Jesus. Und als, so schreibt es die Bibel, als er Jesus sah, da packte es diesen Jungen. Und wiederum der Kampf in ihm durch diesen Geist, der ihn beherrschte. Er zerrte ihn hin und her, er fiel zu Boden, er wurde starr, er schäumte. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass alles vor den Augen des gesamten Volkes, was dort war, es war öffentlich gewesen. Und in dieser Paniksituation sagt nicht Jesus halt Stopp, sondern wenn wir mal genau lesen, das zeigt mir auch manches Mal, wie Jesus umgeht mit Menschen und auch mit uns umgeht, stellt ihm einige Fragen. Inmitten der Panik, der Sohn sitzt lichter am Boden vor allen Menschen, das ist Panik. Inmitten dieser Situation stellt ihm Jesus die Frage, wie lange hat er das? Und dann berichtet er das. Und während er berichtet, formuliert dieser Mensch, dieser Mann, das letzte Fünkchen Hoffnung und sagt, wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns, mir und meinem Sohn heißt das. Das formuliert der Mann. Ich musste an diesem Gedanken kurz anhaften und sagte, Mitleid haben. Mitleid bedeutet, bereit zu sein, miteinander Leid zu tragen. Dieser Mann sagte, ich brauche jemanden, der Mitleid hat, der mit mir trägt. Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig im Leben, dass es Menschen gibt, die bereit sind, mitzuleiden. Gerade in unserer Zeit, wo man als derjenige, der nicht gut drauf ist, der krank ist, als Versager, als Opfer abgestempelt wird, wo man stigmatisiert wird. Mitleid ist was für schwache Menschen, vielleicht so in den Gedanken von unserer Gesellschaft. Aber diesem Mann fehlte eins durch sein ganzes Leben hindurch, Mitleid. Es fehlte ihm, das kam über seine Lippen und er sagt, hab Erbarmen, hab Mitleid mit mir, das war sein Rufen. Ich glaube, am Mitleid selbst hat es Jesus nicht gemangelt, weil wir sehen nachher, dass er sich natürlich eins gemacht hat mit dem Verlangen dieses Mannes und des Sohnes, das ist klar. Aber jetzt komme ich mal zurück, ich habe genau versucht zu lesen. Dieser Mann hat während der Schilderung über die Vergangenheit Jesus gesagt, wenn du etwas vermagst, so hilf uns. Ich versuche mir nochmal die Situation vorzustellen, diese Panik, dieses Chaos, alles drumherum. Und Jesus hat zugehört. Jesus hört übrigens immer zu. Und er hatte genau zugehört und an der Stelle sagt er, was soll das heißen? Was soll das heißen? Da stellt Jesus die Frage. Und dann müssen wir uns vielleicht auch die Gedanken machen oder auch nur vor Augen halten, wenn wir Jesus Fragen stellen, dann kann er auch manches Mal eine Gegenfrage stellen. Wenn du Mitleid hast, und er sagte, wenn du etwas vermagst, so fragte er ihn. Und er sagt, Jesus, was soll das heißen? Ich weiß nicht, wie wir in unserem Glaubensleben, in unserem Gebetsleben, in der Art, wie wir mit Jesus unterwegs sind, mit Jesus leben. Wie glaubensvoll oder auch wie wenig glaubensvoll wir häufig sind. Vielleicht bist du, ich kann das für meinen Teil so sagen, einer, der das in ähnlicher Weise schon viel, viel, viel zu häufig gemacht hat. Herr, wenn es denn dein Wille ist, wenn du es denn willst, wenn du etwas vermagst, so hilf ihm. Und Jesus fragt, was soll das heißen? Was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Ich glaube, Jesus meint herauszuhören, dass der Glaube, der dahinter steht, sehr, sehr klein war. Ich glaube, da kommt die Geschichte auch sehr, sehr nah in unsere Gegenwart, in die Gegenwart von Menschen, die sich Christen nennen. Wenn wir wirklich mal hinschauen und fragen, wie viel Glaube steckt wirklich in unserem Herzen drin? Eigentlich ein mickriges Geschöpf häufig ist, schwach, sieglos, oft unterlegen im Kampf, ohne Wirkung nach außen. Das heißt es in der Wahrheit. Was soll das heißen, sagt Jesus. Und diese Frage, die müssen wir uns einfach auch mal stellen lassen. Was soll das heißen? Wie gehen wir im Glauben, wenn wir zu dem Herrn kommen? Mit welcher Herzenshaltung kommen wir zu ihm? Wie stark ist denn unser Glaube? Die Frage stehe ich da drin. Wenn mir einer die Frage stellt, wie stark ist dein Glaube, da bin ich ehrlich, da spüre ich eine große Hilflosigkeit in mir. Was soll ich ihm denn sagen? Was soll ich dem Gott beweisen, wie groß mein Glaube ist? Ich habe fast schon das Empfinden der Ohnmacht. Was will er denn jetzt hören? Und ich glaube, und das ist auch in der Geschichte zu sehen, der Glaube, der beginnt immer dann auch zu wachsen oder der hat dort seinen Anfangspunkt, wo wir an unsere Grenzen geführt werden. Wenn wir nicht an unsere Grenzen kommen, dann bedarf es keinen Glauben, so einfach. Ich möchte uns aber auch noch im Weiteren eins sagen, es gibt, und so ist das Leben, und auch Gott lässt das so geschehen, und das ist auch mit seinem Wort im Einklang. Es gibt Grenzen. Und jeder, der dem Herrn folgt, wird auch an Grenzen geführt werden. Er kommt an Grenzen, wo er eigentlich mathematisch keine Hoffnung mehr hat. Das Leben ist voll davon. Wir singen so häufig, es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Das stimmt. Das ist auch gar keine Frage. Ja, das singen wir. Aber darüber nachdenken und sagen, ja, wie bereit sind wir uns denn darauf wirklich zu stellen? Das ist eine andere Frage. Oder wir singen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und viele dergleichen. Und dennoch, das ist die Realität, wir kommen oftmals an unsere Grenzen. Spätestens wenn Krankheit in unser Leben kommt, wenn Situationen in unser Leben kommen, wo wir nicht die Möglichkeit haben, gegenzusteuern, kommen wir an unsere Grenzen. Und ich glaube, das hat oftmals auch mit dem zu tun, Gott lässt das zu. Weil erst ab diesem Punkt beginnt auch in unserem, und sind wir herausgefordert, auch den Boden der Mathematik zu verlassen und auch auf den Boden des Glaubens zu gehen. Und Gott ist das so wohlgefällig. Weil wir sehen auch im Gottes Wort, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hören wir dazu. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das sagt sein Wort. Wir kommen an unsere Grenzen. Und es ist auch gut, seine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Ich möchte weitermachen. Es ist wichtig, dass wir an einigen Punkten, an diesen Punkten in unserem Leben auch bereit sind zu kapitulieren. Zu sagen, ich kann nicht mehr weiter. Wenn du immer dich nur im flachen Wasser aufhältst, dann glaube ich, habe ich Zweifel daran, zu glauben, dass du irgendwann mal schwimmen lernst. So ist das. Du wirst nur schwimmen lernen, wenn du auch mal bereit bist, ja, dieses flache Wasser zu verlassen. Der Glaube im Geistlichen ist unersetzbar. Der Glaube an die übernatürliche Kraft Gottes ist unersetzbar, aber er fordert auch in gleicher Weise Kapitulation. Kapitulation vor einem selber, sagen, das liegt nicht in meiner Hand. Bedingungslos, endgültig sich beugen, sich unterwerfen, das heißt Kapitulation. Auf die Frage von Jesus, was soll das heißen, wenn du kannst, steht jetzt nicht im Markus, sondern in Matthäus 17, Vers 14. In der gleichen Schilderung sehen wir, fiel dieser Mann auf seine Knie. Und dann schrie er, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. An dieser Stelle ist dieser Mann wirklich kapituliert, für sich selber und sichtbar vor allen. Was für eine Demütigung, was für eine Bereitschaft zu kapitulieren, sichtbar, nicht nur im stillen Kämmerchen. Und er schrie das heraus, hilf meinem Unglauben. Vor allen Leuten, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, die da rumstanden, die hätten noch viel lauter schreien müssen. Aber sie hatten vielleicht auch kein Mitleid mit ihm. Aber dieses Gebet, und das ist das Losungsvers für unser Jahr, auch als Gemeinde, das soll unser Gebet sein dürfen. Und ich glaube, dieses Gebet sollten wir uns merken. Ja, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Das sollen wir uns merken und dürfen wir uns merken. Und als dieser Mann an diesem Punkt angekommen ist, lesen wir weiter, dass Jesus aufstand und dass er diesen Jungen anschrie, diesen Besessenen. Und er gebot ihm, dass er ausfahren möge aus diesem Jungen. Und er verbot ihm, dass er jemals wieder zurückkehren würde. Und der Junge war frei. Das ist die Konsequenz auch dessen, so zu handeln, wie Gott es gefällt, auch ehrlich zu sein. Und mit unserem Glauben ist es eine schwierige Sache. Auf die Frage nach dem Warum, was später seine Jünger Jesus stellten, warum konnten wir nicht? Da sagte Jesus ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Das war hart, ja? Wegen eures Kleinglaubens wart ihr nicht imstande, was zu tun. Das heißt in Wahrheit, Christen, die sich Kinder Gottes nennen und nicht bereit sind zu glauben, die betrüben den Herrn. Die betrüben den Herrn und wir sehen, wie Jesus das schon sagt, es ist mir so zuwider. Es ist mir so zuwider. Wie lange soll ich das noch ertragen? Und es wird übersetzt, ihr ungläubiges Geschlecht. Unglaube betrübt Jesus. Da müssen wir alle lernen. Da müssen wir nicht nur dieser Mann hat es gelernt, sondern auch alle Umstehenden lernen. Unglaube steht dem Herrn im Wege. Und schließlich kann er nichts tun. Ich glaube, und dann komme ich auch so ein bisschen auf die Zielgerade. Unglaube resultiert meines Erachtens aus einigen verschiedenen Punkten. Es kann sein, ich nehme nur einige wenige. Es geht uns zu gut. Es kann sein, dass es uns zu gut geht und du lebst dein Leben so ausgerichtet, dass alles, was unwegbar ist, du nicht zulässt. Vielleicht tarnst du das auch mit einer Frömmigkeit. Da sind wir übrigens Weltmeister drin. Aber in Wahrheit ist das eine Art zu leben, wie es dem Herrn nicht gefällt, nämlich nicht im Glauben zu leben, hinter einer frommen Fassade. Eine Komfortzone ist dir das Heiligste. Jesus sagt, komm, nimm dein Kreuz auf dich, folge mir nach. Lass uns das bitte nicht vergessen. Da steht in Gottes Wort, Christen, die nur an ihr eigenes Wohlsein und Gutgehen denken und ihr Leben so ausrichten, glauben, der ist absolut am Rande, wenn überhaupt. Die betrüben den Herrn. Vielleicht, wenn unser Glaube schwach ist, kann daran liegen, dass wir nicht nah genug an Jesus dran sind. Ich las auf Facebook eine kleine Geschichte, die fand ich so passend. Ein Mann stand mit seinem Sohn im Garten und sie schauten zum Himmel und sahen dort ein Flugzeug und der Papa fragte den Sohn, Junge, wie groß ist das Flugzeug? Und er antwortete, es ist ganz klein. Und dann ging dieser Vater mit seinem Sohn einen anderen Tag mal zum Flughafen. So standen sie auf einem Gelandeten. Und dann fragte er ihn nochmal, wie groß ist das Flugzeug? Und der Sohn sagte, Papa, dieses Flugzeug ist groß. Vielleicht ein Bild dafür, was es mit uns macht, wie nah wir an Jesus sind. Und unser Unglaube kann im dritten, und es gibt natürlich noch viele weitere Punkte, auch bereit sein, dass wir nicht bereit sind zu kapitulieren. Das heißt nichts anderes, wir sind nicht bereit, ehrlich zu werden vor Gott. Den anderen spielen und auch nicht vor uns selber. Dass wir kapitulieren, das gefällt dem Herrn. Das gefällt dem Herrn. Nicht, weil er sich daran freut, dass wir unsere Schwäche zugeben, sondern es zeigt, dass unser Herz bereit ist, auf ihn zu blicken. Ein Glaube, der sich auf Gott richtet, das ist wahrer Glaube. Und daran möge Gott uns Gnade geben und nicht im Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten begrenzt ist. Ich sage, wahrer Glaube ist ein Werk Gottes in unserem Herzen. Es ist nicht aus sich selbst herauskommend und das ist auch nicht das, was ich in Gottes Wort sehe. Wahrer Glaube bedarf der Zeugung in uns und dazu gehört Mann und Frau. Das eine ist unser Herz und das andere ist der Heilige Geist, der in meinem Herzen diesen Zeugungsakt auch vollbringt und Glaube entsteht. Probiere bitte nicht als Kraftübung wie in einer Muckibude selbst Glauben zu produzieren. und sage, Heiliger Geist, ich lasse dich in mein Herz zur richtigen Zeit, wenn es anliegt, dann möchte ich Glauben lernen. Ich möchte bereit sein. Wahrer Glaube entsteht in der Nähe zu Jesus. Und deswegen, ihr lieben Geschwister, pflegt eine tiefe Beziehung zu dem Herrn. Es reicht nicht, dass du hier sonntags im Gottesdienst kommst und auf YouTube die Lobpreislieder anhörst. Es reicht nicht. Pflege eine tiefe Beziehung zu dem Herrn. Sei treu in deinem Gebet, in deinem Bibellesen, in der Gemeinschaft. Sonst kommen dir Dinge abhanden. Er ist der Vollender, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und nicht wir. Das muss uns klar sein. Und wichtig ist, der Glaube muss immer auf Gottes Wort stehen. Hören wir dazu. Wahrer Glaube steht immer unter Gottes Führung. Und hierbei geht es nicht um unsere Pläne, um unsere Motive und unsere Liebe, Weisheit und Gnade, sondern um Liebe, Weisheit und Gnade. Ich möchte auch noch eins dazu sagen, weil ich glaube, dass es in unserer Zeit gefährlich populär ist. Glaube aus der Motivation, jemanden zu beeindrucken von der Macht unseres Herrn oder von der göttlichen Macht, ist fleischlich. Das ist nicht die Motivation von Glauben, die wir sehen. Und Gemeinden, die sagen, bei uns passiert was und dann wird toll was gemacht, das ist eine fleischliche Motivation an der Stelle. Der Glaube, das darf nicht die Motivation eines Wunderereignisses, darf nicht der Weg zu Jesus primär sein. Das beißt sich in mir und es muss auf dem Boden des Wortes Gottes stehen. Es darf das unterstützen. Glaube ist ein Geschenk. Gebrauche ihn nicht für eigene Zwecke, das sehe ich in seinem Wort. Aber er befähigt uns, Gottes Liebe zu zeigen und seinen Willen zu erfüllen. Und ich glaube, wir sind gut beraten und das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Und es darf aber auch weniger werden. Sagen, Herr, ich glaube, aber hilf auch meinem Unglauben, dass der mir nicht im Weg steht. Was wäre die Bibel, wenn es nur gedrucktes Papier ist und wir haben es gehört, gehen nach Hause und vergessen es? Dass wenn nicht auch Gottes Wort immer auch die Komponente hat, auch des Erlebens und des Erfahrens. Und insofern ist es auch für mich eine Sache, die ich auch sehe, auch resultierend aus diesem Wort. Wenn du merkst, in deinem Leben sind Dinge, die dich an deine Grenzen bringen. Wenn du merkst, mit deinem Glauben, ja, der ist klein, genauer gesagt, der ist mickrig. Aber du hast Situationen, wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Und du sagst, ich hab vielleicht bereits schon kapituliert. Ich möchte dich einladen. Lass uns gemeinsam zu Jesus kommen. Wenn du krank bist, ich lade dich ein. Komm nach vorne. Wir salben dich mit Öl. Wir beten über dir. Wir rechnen damit, dass Gott eingreift. Jesus hat sein Leben, seinen Leib ans Kreuz nageln lassen. Gab sein Leben für unsere Sünden. Um unser Schmerzen willen wurde er verwundet, lesen wir. Deswegen lade ich euch ein. Und auch das ist ein Kennzeichen von Glauben, zu sagen, ja, ich komme zu Jesus. Und kannst du mit uns vielleicht noch ein oder zwei Lieder singen? Wer das für sich sagt, Herr, ich glaube, aber in gleicher Weise steht auch mein eigener Unglaube mir im Weg und vor Augen. Ich lade dich jetzt ein, wenn du ein Anliegen hast, wenn du Hilfe brauchst, komm zu Jesus. Ganz konkret, komm nach vorn oder geh zu einem eines Vertrauens, einer Person. Wir wollen für euch beten und ich rechne damit, dass Jesu Macht sichtbar wird. Amen.